Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Früher gab es heilige Kriege um die richtige Religion oder Krieg im Namen der Religion. Und manchmal gibt es solche Konflikte auch in der Gegenwart. Heute werben aber fast alle Religionen für sich mit der Behauptung, im Kern friedlich zu sein. Der kleine Ort Lindau am Bodensee ist ab heute Schauplatz des himmlischen Friedens. Dort treffen sich etwa 900 Vertreter vieler Religionen aus 100 Ländern. Allesamt sind sie engagiert in der Nichtregierungsorganisation Religionen für den Frieden. Michael Schmiedl wird auch dabei sein. Er ist Vorsitzender der Ortsgruppe Köln-Bonn von Religions for Peace und von Beruf Religionswissenschaftler an der Uni Bielefeld. Herr Schmiedl, wenn die Religionen so gerne von sich sagen, sie seien im Kern friedlich, ist das denn mehr als ein Werbespruch?
Ja, es kommt darauf an, was man unter Frieden versteht, natürlich. Also das heißt, Religionsgemeinschaften haben ja für sich schon den Anspruch, zumindest nach innen einen Frieden zu haben. Also das heißt, die einzelnen Mitglieder sollten sich untereinander friedlich verhalten. Es sollte die Möglichkeit gegeben werden, auf dem spirituellen, religiösen Weg zu einem inneren Frieden zu kommen, zu einem ewigen Frieden zu kommen. Sei es die Heilsvorstellung, die letztlich damit verbunden ist, irgendwann ins Paradies, Nirvana, wie auch immer man sich das vorstellt, sind letztlich, wenn man es erreicht, friedliche Vorstellungen. Verbunden damit sind ethische Maxime an die Religionsgemeinschaftsmitglieder, sich untereinander ordentlich zu verhalten. Und untereinander betone ich erst einmal, das heißt, es wird schon häufig eine Grenze gezogen zwischen Mitgliedschaft und anderen. Diese Grenze ist umso strikter, je mehr eine Religionsgemeinschaft mit einer anderen Form von Gemeinschaft verbunden ist. Also zum Beispiel mit Nation oder mit Volk oder mit Ethnie oder mit einer Dorfgemeinschaft, wie auch immer, mit einer Familie. Wenn das identisch ist, also das heißt, wo man hineingeboren wird, wenn das identisch ist mit der Religionsgemeinschaft, dann ist sehr schnell eine Grenze nach außen gesetzt, wo Leute woanders hineingeboren werden, gehören sie auch zu einer anderen Religionsgemeinschaft an.
Sie haben jetzt stark betont, Religionen schließen ein und schließen aus. Also wer sich der jeweiligen frohen Botschaft nicht anschließt, der gehört nicht dazu, der ist auch ein Ungläubiger. Es gibt ja auch diesen Alltagsspruch, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja. Trifft der eigentlich auf alle Religionen zu?
Nee, eigentlich so nicht. Also Schädel einschlagen muss es ja nicht sein. Man kann ja auch jemand anders ausschließen, ohne ihn zu bekämpfen. Also ich kann mich jetzt erinnern, zum Beispiel habe ich jetzt in London im Bahnhof eine orthodox-jüdische Familie gesehen, die vor mir in den Zug einstieg und ich begrüßte sie mit Shalom. Und sie guckten mich noch komisch an, dachten, jawohl, der ist kein Jude, wieso grüßt er mich mit Shalom? So interpretiere ich das mal. Dann haben wir noch ein bisschen was Pragmatisches über den Zug geredet miteinander. Also das heißt, man kann ja auch jemand einfach sagen, ich akzeptiere dich als Mitmensch, muss ja mit dir umgehen in der gemeinsamen Gesellschaft, aber du gehörst nicht zu uns. Das wäre so, muss noch kein Krieg und kein Schädel einschlagend sein. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch nicht das Einzige, sondern religiöse Menschen müssen ja nicht, sag mal, exklusivistisch sein. Das wäre so ein Fachbegriff für das Ausschließen Andersgläubiger. Sondern sie können inklusivistisch sein. Sehr viele religiöse Menschen denken, die Andersgläubigen sind zwar nicht ganz auf dem richtigen Weg, aber sie haben doch einen Teil der Wahrheit. Bei uns ist die vollkommene Wahrheit, aber einen Teil haben die anderen auch.
Das ist wäre so ungefähr das, was der Islam vom Christentum und vom Judentum sagt.
Und umgekehrt genauso. Also dieser Inklusivismus, der ist offizielle Doktrin vieler großer Religionsgemeinschaften. Und da ist nichts von Schädel einschlagen die Rede, sondern nur im Sinne von, ihr seid noch nicht ganz auf dem richtigen Weg.
Sie sind Vertreter von Religions for Peace, Religionen für den Frieden. Was will Religions for Peace erreichen und wie?
Naja, idealerweise den Frieden der Menschheit natürlich. Das wird die Organisation nicht erreichen. Das ist erstmal eine Utopie. Aber die Vorstellung ist das, was Hans Küng in seinem Weltethos-Projekt gesagt hat, dass eine Notwendigkeit, um den Weltfrieden herbeizubringen, ist, dass die Religionsgemeinschaften untereinander auch im Frieden existieren. Kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden. Und Religions for Peace, sagen wir mal, das hat zwei Richtungen an und für sich. Einerseits heißt es, in den Religionen ist Friedenspotenzial vorhanden und das soll gestärkt werden. Und zum anderen aber auch das Bewusstsein, es ist auch das Gegenteil vorhanden und das muss runtergeschraubt werden. Also in die beiden Richtungen geht es. Einerseits die Menschen, die sich da engagieren, wollen auch in ihre Religionsgemeinschaften zurückwirken auf die Mitglieder, die noch nicht so interessiert sind an den anderen Religionen.
Wir hatten am Freitag den Religionswissenschaftler Hartmut Zinser bei uns im Interview. Der hat auch gesagt oder er fordert, Religionen müssen sich erstmal ehrlich machen, wenn sie Frieden erreichen wollen. Also über die eigene Gewaltgeschichte, über die Kreuzzüge der jeweiligen Religionen. Würden Sie das auch so sagen?
Ich habe mir das Interview angehört und bin damit Khatmut Zinser vollkommen in Übereinstimmung. Also Religionen müssen ehrlich sein. Ehrlichkeit, Wahrheit geht ja nicht ohne Ehrlichkeit. Wenn man sich was vormacht und wenn man die eigene, sag mal, Negativgeschichte, die ja vorkommt, wenn man die verschweigt, wenn man drüber weggeht, so wie lange mit dem Missbrauchsskandal umgegangen wurde zum Beispiel, das ist auch nicht im Sinne des Kerns der religiösen Botschaft, sondern das ist ja menschlich eben. Ja.
Sie selbst sind Mitglied in zwei Religionsgemeinschaften, Katholik und auch bei den Buddhisten.
Ja.
Sehen Sie die Gewaltgeschichte Ihrer Religionen sehr düster?
Nicht sehr düster. Also ich sag's mal, Religionen sind nicht per se gut oder böse, sondern sie sind so, wie es Menschen daraus machen. Hat Jamal Malik, ein Islamwissenschaftler, mal gesagt, jede Religion ist nur so gut wie die Menschen, die sie praktizieren. Das ist wie mit Technik. Man kann aus einem Stück Eisen, aus der Bibel, ein Schwert oder eine Pflugschar machen. Und so ist es mit Religion genauso. Man kann engstirnig werden, man kann einen Wahrheitsbegriff aufbauen, sagen, ich bin in der Wahrheit, wer meine Sicht der Wahrheit nicht teilt, ist böse und vor dem müssen die anderen Menschen geschützt werden, weil der ja negativen Einfluss auf die ausübt. Und auf der anderen Seite gibt es genauso die religiösen Menschen, die sagen, mein Wahrheitsanspruch ist ein Teil dessen. Ich nähere mich der Wahrheit an, bin aber so bescheiden zu wissen, sie nicht vollkommen erreichen zu können. Oder anders ausgedrückt, man könnte Gott oder die Wahrheit oder das Absolute wie mit einem Ozean vergleichen und meine Religion ist ein Becher und den kann ich randvoll mit Wasser füllen und das ist das Heil, wenn der randvoll mit dem heiligen Wasser ist, aber der Ozean ist viel größer als der eigene Becher.
Jetzt hören Sie sich für mich aber schon wie jemand an, der sehr vom Guten der Religion überzeugt ist und für den das unmoralische, schlechte, gewaltvolle eher ein bisschen in den Hintergrund tritt?
Ist das es ist menschlich. Also es war mal Jason Sloan, glaube ich, ein Religionswissenschaftler aus USA, der sagte, die Menschen sind nicht gut, weil die Religionen ihnen Gutes predigen, sondern die Religionen haben Gutes in sich, weil der Mensch Gutes in sich hat. Das heißt im Endeffekt, alles, was gut oder böse in den Religionen ist, kommt durch die Natur des Menschen hinein.
Bei vielen Konflikten auf der Welt ist ja gar nicht so klar, ist das jetzt wirklich ein religiöser Konflikt oder ein wirtschaftlicher oder ein politischer? Ist das im Kern wirklich religiös? Von welchen Konflikten würden Sie sagen, das ist jetzt ein religiöser Konflikt und nur ein religiöser Konflikt?
Oh, meine Güte, das ist schwierig. Eigentlich meine ich natürlich innerreligiöse, theologische Konflikte, ja. Das gibt es rein religiöse. Wenn man den Abendmahlstreit in der Reformation, ob nun Jesus tatsächlich vorhanden ist in der Hostie oder nicht, ja, das war ein religiöser Konflikt und damit haben sich auch die Leute teilweise den Schädel eingeschlagen über diese Fragen. Aber sobald zwei Armeen wieder aufeinander zukamen, im 30-jährigen Krieg zum Beispiel auch, da spielen ganz andere Gründe wieder eine Rolle und zwar Machtpositionen einfach. Egal, ob der Machtbehauptende nun ein Papst ist oder ein Kaiser oder ein König oder wer auch immer. Es geht da auch um weltliche Macht. Und deswegen wird es da nie rein religiös sein.
Das heißt, die Zahl der Konflikte, die originär religiös ist, wo man sich den Kopf drum einschlägt, wo wirklich Kriege drum stattfinden, die ist relativ gering.
Ja, ich denke auch. Ich war jetzt in Nordirland gerade und ein bisschen auch noch gelesen über die Struggles da zwischen den Republikanern und den United Kingdom-Anhängern, Unionisten, Katholiken und Protestanten, ja. Aber es geht da um Vorherrschaft. Es geht darum, wer will das Land in seinem Sinne verwalten. Und so ist es in anderen religiösen Konflikten häufig auch. Man möchte die eigene Lebensart zur Maxime für das ganze Land machen. Man möchte keine Minderheit sein und von einer andersdenkenden, andersgläubigen, andersethnischen Gruppe irgendwie beherrscht werden. Und davor haben dann viele Angst, lassen sich mobilisieren. Und dahinter sind häufig Leute, die einfach gut Geld damit machen, mit diesen Konflikten.
Das heißt doch aber auch, Religion ist häufig gar nicht das eigentliche Problem. Wie kann sie denn dann die Lösung sein?
Ja, Religion lässt sich instrumentalisieren. Also sagen wir, religiöse Menschen. Man kann manchen Menschen erzählen irgendwas. Und zum Beispiel, dass die anderen wirklich böse sind, vom Teufel geschickt worden. Und es gibt Leute, früher mehr als heute, aber heute gibt es Leute, die glauben das. Wenn Religionsvertreter, hochrangige oder gelehrte Vertreter der Religionsgemeinschaften, wenn die anderer Meinung sind, wenn die sagen, nein, das ist nicht der Teufel, der die anderen reitet, das ist der Teufel, der uns alle reitet, wenn wir uns auf diesen Konflikt einlassen und diesen Einfluss geltend machen auf die normalen, einfachen Gläubigen, dann ist das ein sehr wertvoller Beitrag, den sie leisten können.
Wir haben am Anfang über die Frage gesprochen, ist das mit den Religionen und den Frieden mehr als ein Werbespruch? Was muss denn am Bodensee passieren, damit das Friedenspotenzial der Religionen nicht nur eine PR-Sache ist?
Was muss passieren? Das ist schwierig zu sagen. Also ich kann mir vorstellen, was aus meiner Erfahrung mit solchen Tagungen sehr, sehr wichtig ist. Persönliche Begegnung der Menschen untereinander. Das heißt, wenn man erstmal gut, wer daran teilnimmt, ist eh schon mal aufgeschlossen. Exklusivisten werden nicht so ein Interesse haben, daran teilzunehmen. Die müsste man eigentlich erreichen. Das wäre natürlich das. Das kann aber nicht diese Tagung leisten. Das muss dann wieder vor Ort passieren. Der Dialog mit, auch mit politisch exklusivistischen, also sagen wir mal Rechtsradikalen zum Beispiel, ja, oder Rechtspopulisten.
Weil die sind doch nur gerade gar keine Religion.
Nein, aber Weltanschauung. Also das ist kein großer Unterschied. Also wo man seine Werte setzt, wo man sein Leben dran orientiert und seine Identität mit verbindet und so weiter, da ist es egal, ob man das nun säkular weltanschaulich nennt oder religiös. Aber das Wichtige an so einer Tagung, finde ich, wie auch auf wissenschaftlichen Tagungen eigentlich dasselbe. Die persönliche Begegnung von Menschen, die Gespräche, manchmal nicht die offiziellen Reden, die sind gut und wunderbar, die können 100 Jahre später noch gelesen werden. Aber das Wichtige ist häufig diese Begegnung untereinander. Und wenn die Leute dann das wieder nach außen tragen, sagen, aber ich habe da Muslime und Buddhisten und so weiter getroffen, das war so ein interessanter Mensch, und dann erzählen die das weiter. Und manche, die noch nicht so aufgeschlossen sind, haben dann mal einen anderen Eindruck, als den sie vielleicht vorher hatten. Das ist, glaube ich, das, was realistisch geleistet werden kann. Natürlich können Papiere, es geht ja hauptsächlich um Nachhaltigkeit bei dieser Tagung, einen Einfluss zu haben auf die Wirtschaft und auf die Politik auch wieder. Man kann dann Papiere veröffentlichen, man kann die an die politischen, an die Staatsregierungen und auch an die Firmen, was weiß ich, wie Bayer und was weiß ich, herantragen und sagen, hier Leute, ändert mal eure Politik, ändert eure Wirtschaft. Das ist nicht im Sinne einer guten Verwaltung unserer Erde, was ihr da macht, dann müssen wir was ändern. Wenn es den Einfluss noch hätte, wäre es auch gut.
Heißt aber auch, von Lindau wird nicht sofort der Weltfrieden ausgehen.
Das geht nie, nee. Also wir versuchen das seit Tausenden von Jahren, den Weltfrieden. Ich sag mal, wir haben zum Glück noch keinen dritten Weltkrieg. Wenn wir den erstmal verhindern, wäre auch schon mal viel getan.
Der Weltfrieden lässt auf sich warten. Über das Friedenspotenzial der Religionen und auch über ihr Gewaltpotenzial habe ich mich mit Michael Schmiedl unterhalten. Er ist Religionswissenschaftler an der Uni Bielefeld und engagiert bei Religions for Peace. Religionen für den Frieden, und die Bewegung trifft sich von heute bis Freitag zu ihrer Weltkonferenz in Lindau am Bodensee. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.